Danke. Ich mache Mikrofon an. Alles klar. Also, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf und möchte euch zunächst ein bisschen über unser Projekt erzählen, das heißt Stückchen Himmel. Und danach möchte ich dann noch ein bisschen über das Thema sprechen, predigen, Stückchen Himmel. Unser Projekt heißt auf Portugiesisch, so spricht man ja in Brasilien, Caminho do Céu. Ich weiß nicht, kann irgendjemand hier Portugiesisch? Nicht? Schade. Dann lernen wir nachher vielleicht noch ein kleines bisschen. Und das heißt übersetzt ungefähr Stückchen Himmel. Ich will jetzt anhand von ein paar Punkten ein bisschen über unser Projekt berichten. Ich denke, das ist vielleicht so 20 Minuten und danach werde ich dann noch bisschen predigen. Ne? Zunächst ein bisschen über Brasilien, über Aracaju, dann wie es zu Stückchen Himmel kam, unser Alltag in unserem Hilfsprojekt, besondere Ereignisse und die Neuigkeiten. Ja, wenn man an Brasilien denkt, denkt man an schöne Landschaften, schöne Strände, vielleicht denkt man auch an Abholzung und Bolsonaro und andere Probleme. Hat alles seine Schwierigkeiten, ist ein Land, das ungefähr 24 Mal so groß ist wie Deutschland und hat etwa 220 Millionen Einwohner. Brasilien hat, wie gesagt, nicht nur schöne Seiten, sondern ganz besonders sticht heraus auch der krasse Unterschied zwischen Arm und Reich und auch die Slums, die sogenannten Favelas, die einfach in vielen Orten immer noch bestehen. Dass Sie so einen ganz groben Eindruck haben, hier eine Landkarte. Man kann sehen, Brasilien ist so groß wie die Hälfte von Südamerika, das heißt Argentinien und Kolumbien und so weiter, alles zusammen ist nur so groß wie Brasilien. Und auch von der Einwohnerzahl stimmt das, dass Brasilien die Hälfte von Südamerika ausmacht. Die Hälfte von Südamerika, kann man ungefähr sagen, spricht Spanisch und die andere Hälfte spricht Portugiesisch, mit ein paar Ausnahmen natürlich. Wir wollen in diesen armen Vierteln helfen, ganz besonders den Kindern. In den armen Vierteln leben viele Menschen in schlimmen Zuständen, oft kleine Hütten, teilweise ohne Bad, ohne WC. Manchmal dienen diese Favelas auch als Versteck für irgendwelche Drogenmachenschaften, aber es gibt viele auch normale Leute, die einfach nicht die Möglichkeiten haben, irgendwo eine Miete zu zahlen oder sonst was. Hier auf dem Bild können wir einen kleinen Jungen sehen, der ist auch bei uns in der Kindertagesstätte. Und links davon ist seine Tante. Der Junge zum Beispiel hat schon seinen Vater verloren, der Vater wurde ermordet. Die Mutter ist in der Psychiatrie und die Frau, die neben ihm steht, ist seine Tante, die zieht ihn auf, aber eben hat auch nur ganz schlimme Lebensumstände, kann man das sagen. Wenn man so in die Favela geht, liegt meistens so ein modriger Geruch über dem ganzen Gelände, denn Abwasser gibt es natürlich nicht. Das Abwasser, wie man hier auch sehen kann, das läuft so zwischen den Hütten durch. Das ist die Armut. Ist das eine Problem, aber wie man jetzt auch auf diesem Zeitungsartikel sehen kann, der ist von Anfang November, da steht drauf, dass in unserem Bundesstaat, der nur etwa 2 Millionen Einwohner hat, wurden in 6 Jahren 621 Minderjährige ermordet. Also es gibt eine ganz große Kriminalität und teilweise, nicht alles, aber teilweise hängt es eben auch mit der starken Verbreitung von Drogen und so weiter zu tun. Wir wollen helfen, dass die Kinder eine Perspektive für ihr Leben bekommen, dass sie Hoffnung für ihr Leben bekommen, dass sie Jesus kennenlernen. Dieses Mädchen zum Beispiel, da tun wir jetzt einen Blick werfen in ihre Hütte. Die haben sogar ein Klo, ne? Also ganz links ist sozusagen die Küche. Allerdings, wo das Abwasser dann hingeht, das können Sie sich auch vorstellen. Und für uns, für unser Leben, für das Leben von meiner Frau und mir, ist es einfach entscheidend, wie Jesus gelebt hat, was er gesagt hat, was er getan hat. Und wenn wir das Leben von Jesus angucken, dann sehen wir, wie er sein Leben eigentlich nicht dafür verwendet hat, für sich selbst ein gutes Leben zu haben, sondern er war für die anderen da. Wir können sehen, dass er hart gearbeitet hat in dieser Sache, ne? Manchmal hieß es, dass sie kaum Zeit zum Essen hatten, er und die Jünger, weil so viele Menschen einfach auch zu ihm gekommen sind und er hat versucht, einfach diesen Menschen Liebe zu zeigen, zu helfen. Und ich denke, das sind wir auch als Christen aufgefordert, ihm nachzufolgen. Ein kleines Wort zum brasilianischen Schulsystem, denn wir sind inzwischen eine Schule. In Brasilien hat man ein einzügiges Gesamtschulsystem, das bis zur 12. Klasse geht. Das bedeutet, dass heutzutage der Bundesstaat oder der Staat eigentlich will, dass alle Schüler bis zur 12. Klasse in die Schule gehen, was nicht unbedingt der Fall ist. Aber das ist die Idee, einfach auch um die Kinder fernzuhalten, sage ich mal, von schlechten Einflüssen, solange es noch geht. In Brasilien ist es sehr üblich, dass es Privatschulen gibt, also in unserer Stadt Aracaju. Die ist ein bisschen größer als Stuttgart von der Einwohnerzahl, so ungefähr 700.000 Einwohner. Da besucht fast die Hälfte besucht irgendwelche Privatschulen. Denn 98% der öffentlichen Schulen, die sind kostenlos, die bleiben unter dem nationalen Durchschnitt bei der Aufnahmeprüfung in die Universitäten. Was folgt daraus? Diese Privatschulen, die ganz schön teuer sind, weil der Staat da keine Zuschüsse gibt, die sind dann natürlich nur besuchbar von etwas wohlhabenderen oder Leuten aus der Mittelschicht. Und praktisch jeder, der diese Möglichkeit hat, seine Kinder auf eine Privatschule zu schicken, wird es tun. Und daraus verlängert sich eigentlich auch zeitlich diese fast zwei Klassengesellschaft, ne, dass die Armen arm bleiben mit einer schlechten Schulbildung und die Reichen eben die bessere Schulbildung haben können und dann bessere Chancen auch in Zukunft im Arbeitsleben haben. Genau. Halt, bleib da. Das ist ein Bild von meiner Frau. Sie ist Brasilianerin und arbeitet schon seit Anfang der 90er Jahre mit Straßenkindern und Kindern allgemein. Und das hat uns im Laufe der Jahre dazu geführt, Stückchen Himmel zu gründen, dass wir diese Kinder, die sonst wenig Chancen in ihrem Leben hätten, eine Chance geben wollen für ihre Zukunft. Es geht bei uns bei den kleinen Kindern schon los, ab einem Jahr. Und schon lange, seit etwa 2007, sind wir auch Schule. Und jetzt, seit 2 Jahren, haben wir bis zur 12. Klasse. Die Kinder müssen kein Schulgeld bezahlen. Sie können ganztags bei uns in die Schule gehen. Und das bedeutet auch, dass sie 3 Mahlzeiten pro Schultag erhalten. Ist zum Beispiel die Iriani, die hat erzählt, dass ihre Mutter als Kind auf den Müllberg gegangen ist und dort nach Essen gesucht hat für die Familie. Und von daher ist es einfach auch so wichtig, dass die Kinder bei uns auch eine gesunde, gute Nahrung erhalten. 3 Mahlzeiten pro Tag, das sind bei inzwischen etwa 200 Kindern und einigen Mitarbeitern, das sind dann, sag mal, 750 Mahlzeiten pro Tag, was da bei uns über den Tisch gehen, pro Schultag natürlich. Wir arbeiten von montags bis freitags, etwa von 7 Uhr bis 16.30 Uhr sind dann die Kinder bei uns. Wir wollen ein Platz sein, wo die Kinder Kind sein können, wo sie glücklich sein können, wo sie sich wohlfühlen können, wo sie gern hingehen. Sie sind ja schließlich einen guten Teil ihres Lebens bei uns. Und deshalb haben wir auch einen schönen Garten und ein paar Spielgeräte. Hier haben wir zum Beispiel eine deutsche Spielzeugseilbahn, die wir mit viel Mühe durch den Zoll bekommen haben. War ziemlich kompliziert. Aber was einfach eine ganz schöne und tolle Geschichte ist, dass wir diese Kinder einen guten Teil ihres Lebens begleiten können und ein Stück weit ihnen da auch Gottes Liebe nahe bringen können. Ich sag mal, ist natürlich eine tolle Sache, wenn man ab und zu mal eine Freizeit macht mit Kindern und die Kinder dort erreicht. Aber wir haben das Privileg, die tolle Chance, wirklich einen guten Teil ihres Lebens die Kinder zu begleiten. Wir arbeiten nicht nur mit den Kindern, sondern auch ein bisschen mit den Eltern, also normalerweise zweimal im Monat. Gibt es verschiedene Themen, manchmal muss auch was Pädagogisches geklärt werden, aber oft nutzen wir die Zeit mit den Eltern auch, um über Jesus zu sprechen, über die Bibel zu sprechen. Und hier sehen wir zum Beispiel im Hintergrund eine Mutter, die erzählt, wie sie auch durch Stückchen Himmel Jesus kennengelernt hat. Und sie sagt, ihr Leben hat sich dadurch verändert, wie vom Wasser zu Wein. Manche haben auch gesagt, bevor ihr hierher kamt, ich wusste eigentlich nicht in meinem Leben, was ist richtig, was ist falsch. Einfach eine gewisse Orientierungslosigkeit und auch wenig Ethik. Oft in den Favelas geht oft vieles nur ums Überleben, auf welche Weise auch immer. Ja, wie kam es zu Stückchen Himmel? Bei mir war es so, dass ich eigentlich schon vor meiner Zivi-Zeit, schon damals in der Schule in Marbach, Filme gesehen habe über die Favelas. Und das hat mich damals schon so geschockt, dass ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, da muss man doch was dagegen tun. Und das blieb über viele, viele Jahre einfach so, schmorte das in mir. Ich habe dann später überlegt, was soll ich machen, auch als Studium. Und ich habe dann auch ein bisschen Bauingenieurwesen deswegen gewählt, weil ich dachte, mit dem kann man vielleicht mal was in der dritten Welt anfangen. Bin also Bauingenieur geworden, habe auch ein paar Jahre als Bauingenieur in Deutschland gearbeitet und ein Jahr in Brasilien. Aber 1996 habe ich mir einfach gesagt, ja, dieser Gedanke, in den Favelas zu helfen, ist immer in mir drin, ist das nur eine verrückte Idee von mir oder ist das wirklich was von Gott? Und um dieses zu entdecken, wollte ich da einfach das Land auch mal ein bisschen auskundschaften und bin dann einen Monat lang nach Brasilien gegangen und habe dort Projekte mit Favelas und mit Straßenkindern kennengelernt. Und einfach um zu sehen, bestätigt es Gott oder wie wird es alles sein? Und Gott hat es auf eine ganz besondere Weise bestätigt, denn gleich im ersten Projekt, in dem ich mitgeholfen habe, hat eine junge brasilianische Missionarin mit Straßenkindern gearbeitet, die Junia, die meine Frau ist. Ne? Ja, wir haben drei Kinder. Hier ist das Bild, das die Sabine sehen wollte. Ist nicht ganz, ganz aktuell, also ganz rechts sieht man den Sean, unseren Jüngsten, der ist 14, der ist jetzt aber schon größer als ich. Und ganz links ist der Kevin und dann kommt der Sven und meine Frau und ich. Ja, wie ging es los? Martin hat vorher schon gesagt, meine Frau hatte die Idee, dann eigentlich die Kinder zu erreichen, bevor sie auf die Straße kommen, bevor das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Denn auf der Straße, das sind manchmal so irreversible Probleme und Traumas dann da, dass es wirklich immer schwieriger wird. Und dann kam die Idee, machen wir eine Kindertagesstätte für Kinder aus den Favelas. Und dann haben wir 2002 die Mission Canchinho do Céu gegründet. Und dann begann auch schon erstes Wunder, dass einfach Menschen aus Deutschland, vor allem aus Marbach und Umgebung, ich bin eigentlich Marbacher, aber auch von anderen Orten vielleicht ein bisschen, gesagt haben, ja, wir glauben euch, wir helfen euch. Und dann konnten wir ein Gelände kaufen, auf dem wir dann die Mission gegründet haben. Am Ende dieses Geländes war dann so ein mehr oder weniger verlanderter Abwasserkanal, den man hier sehen kann. Und auf der anderen Seite waren gleich die Favela-Baracken. Und ein erster Schritt war dann, diese Häuser, die dort schon bestanden, ein bisschen zu renovieren. Dann gingen wir in die Favelas und haben dann auch versucht, einfach ein bisschen die Kinder herauszufiltern, die es am nötigsten hatten. Am Anfang waren die Leute noch sehr misstrauisch, heute ist das ganz anders. Heute ist es sehr schwierig, einen Platz bei uns im Projekt zu bekommen. Ja, und das Wunder geschah dann im Lauf der ganzen Jahre. Das Projekt ist gewachsen. 2006 waren wir bei 35 Kindern und dann sind wir auch an unsere räumlichen Grenzen gekommen. Und dann haben wir begonnen, unser erstes Schulgebäude zu bauen. Da konnte ich mich dann auch als Bauingenieur noch ein bisschen austoben in verschiedener Weise, in Planung und Bauleitung. Und so konnten wir dann auch 2007, 2008 die Grundschule beginnen. Das war eigentlich ein großer Vertrauensschritt, sage ich mal. Weil fast in der ganzen Zeit unseres Bestehens waren die Finanzen immer knapp und wir sind trotzdem immer mehr gewachsen. Und irgendwo kamen dann die Spenden immer wieder rein. Wirklich ein Wunder Gottes. Und als es dann daran ging, bleiben wir Kindergarten oder sollen wir auch eine Grundschule werden? Da muss ich sagen, ich bin ja nicht immer so der große Glaubensheld, den der Martin da vorher geschildert hat. Meine Frau vielleicht eher, die hat dann gesagt, komm, das machen wir und so weiter. Und auch natürlich mit den Mitarbeitern. Und ja, das Wunder ist passiert, sage ich mal. Wir bestehen bis heute. Jetzt sehen wir hier im Hintergrund das erste Schulgebäude. Hat 6 Klassenzimmer, hat ein Weilchen gedauert, bis wir es fertig machen konnten. Aber Gott hat Gnade geschenkt und es war dann so, dass wir 2009 dann 100 Kinder betreuen konnten. Ein etwas einschneidender Moment war 2011, da wurde die Favela, die direkt angrenzend an unser Grundstück lag, wurde die abgerissen, abgebrannt und die meisten Leute haben dann Platz in Sozialwohnungen bekommen. Von diesen sehr einfachen Wohnungen kommen heute auch ein guter Teil von unseren Kindern. Es sind aber auch wieder neue Favelas entstanden, wo wir dann die kleinen Kinder wieder versuchen, aus den Favelas aufzunehmen. Aber Sie müssen sich vorstellen, das sind dann Leute zum Beispiel in diesen Blocks und die hatten vielleicht kein Herd und haben sie da halt Feuerstelle gemacht und solche Geschichten. Ja, ich habe gesagt, es ist oft sehr knapp gewesen, aber was uns immer wieder auch gelungen ist, sage ich mal, Gott sei Dank, dass uns verschiedene Firmen Gelder gegeben haben, spezifische Projekte. Man kann ja Anträge stellen und mehrere Firmen haben eine soziale Abteilung. Und hier in diesem Fall war es zum Beispiel Daimler Prozent, die uns dieses Bibliotheksgebäude dann gespendet haben. Und 2018 konnten wir nun unser zweites Schulgebäude in Angriff nehmen. Das untere Stockwerk haben wir Finanzierung bekommen über einen brasilianischen Fernsehsender zusammen mit der UNESCO. Und oben war eine deutsche Firma für den zweiten Stock dann auch bereit, das zu übernehmen. Also wie gesagt, in unseren täglichen Ausgaben, vor allem für unsere Mitarbeiter, für unsere Lehrer und anderes Personal, sind wir sehr täglich eigentlich darauf angewiesen, für das Essen, auch auf Spenden von Einzelpersonen, sage ich mal, für Projekte, für Bauwerke gelingt es uns immer wieder, auch von Firmen Gelder zu bekommen. Hier ist das Gebäude jetzt fertig zu sehen und so war es dann der Fall, dass Anfang 2020 konnten wir ein Stückchen Himmel 215 Schüler ganztägig betreuen, zwischen einem Lebensjahr und 18 Lebensjahren. Und es ist wirklich eigentlich unglaublich zu sehen, dass das so einfach alles durch Spenden möglich geworden ist. Und dieser Vers spricht uns einfach aus dem Herzen. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Ja, wie ist unser Alltag in Stückchen Himmel? Wir machen tägliche Andachten, klassenweise unterteilt oder altersmäßig unterteilt, besser gesagt. Dann gibt es ein kleines Lunch morgens. Die kleinen Kinder werden jeden Tag gebadet und geduscht. Und dann wird natürlich auch gelernt, ne? Und für uns ist es auch wichtig und schön, dass die Kinder lernen, friedlich miteinander umzugehen, freundschaftlich miteinander umzugehen, dass sie selber natürlich erfahren, dass sie für Gott wertvoll sind, dass Gott sie liebt. Und um die Kindertagesstätte zu versorgen, das ist der Francisco, ist natürlich immer jede Menge auch zu erledigen. Das ist jetzt so ein Wocheneinkauf, aber täglich muss man eigentlich noch was dazu kaufen. Also das, was vorne rechts auf dem Band liegt, bis ganz hinten auf dem Einkaufswagen, das ist so ungefähr, was wöchentlich gebraucht wird. Und ja, dann gibt es irgendwann mal Mittagessen. Und nach dem Mittagessen dürfen die kleinen Kinder Siesta machen. Denn viele Eltern bringen ihre Kinder in Brasilien nicht früh ins Bett. Die dürfen aufbleiben, bis sie umfallen. Und das ist natürlich auch nicht immer so das Beste für die Entwicklung. Ja, nachmittags geht das Programm weiter. Unterricht. Oder manchmal auch ein Theaterstück. Wir hatten auch eine Tanzgruppe, ich sage jetzt mal, wir hatten, weil Corona hat uns natürlich jetzt auch getroffen und einige Schwierigkeiten bereitet. Ja, aber wie gesagt, wir wollen ein Stückchen Himmel wirklich für die Kinder sein, dass sie glücklich sein können und Gottes Liebe in Wort und Tat erleben. Bevor sie dann heimgehen, gibt es nochmal ein kleines Lunch. Und dann werden die Kinder abgeholt. Also das ist bei uns eben so, dass die Kinder normalerweise nicht selber in die Schule gehen oder heimgehen. Wir haben inzwischen etwa 50 Mitarbeiter, die sind fast alle angestellt. Nicht alle sind ganztags da, also ich sag mal ein Physiklehrer oder ein Geschichtslehrer. Der ist jetzt nur stundenweise bei uns, aber es sind trotzdem schon sehr viele Leute und auch das ist natürlich was, was finanziert werden muss und wo wir immer wieder auch staunen, wie das möglich geworden ist. Es ging mir auch ehrlich gesagt immer wieder so, dass mir ganz schön das Faxhosen kam, dass ich manchmal gedacht habe, jetzt setzen wir alles in den Sand. Es gab immer wieder schwierige Situationen, jetzt auch am Anfang von Corona, wo einfach wenig Spenden eingingen. Ja, manchmal wird man sehr unruhig und muss man sich immer wieder aussagen, ja, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, besondere Ereignisse, nur kurz um ein paar Sachen anzureißen. Auch Freizeiten haben wir schon durchgeführt in den Sommerferien, die bei uns normalerweise nach Weihnachten sind. Für viele war das dann die größte Reise ihres Lebens, sind eigentlich nicht alle mit, aber unsere erste Freizeit, die waren gleich 19 Tage lang und war natürlich auch eine tolle Geschichte. Trotz allem, Freizeit ist eine tolle Geschichte, wo man nochmal persönlicher auch mit den Kindern umgehen kann. Ein anderes Projekt, das wir vor Weihnachten gemacht haben, nicht vor diesem Weihnachten, war ja jetzt nicht möglich, aber dass wir auch den Kindern gesagt haben, ihr kommt aus armen Familien, Aber ihr könnt auch lernen, wie auch ihr beitragen könnt, wie auch ihr anderen helfen könnt. Und dann haben wir ein paar Familien ausgesucht und die Kinder haben dann selber geguckt bei den Familien, was können wir helfen, was können wir machen. In dem Fall ist das Haus von diesem Mann, der da ein bisschen zu sehen ist, mit seiner Familie, die Kinder sind auch bei uns, ist nur von dieser Betonstütze nach links. Also das, was da rechts, dieses Tor dran ist, das gehört schon nicht mehr zum Haus. Ist praktisch ein Haus ohne Fenster gewesen. Hier ist die Mutter mit den Kindern zu sehen. Da ist immer ein bisschen eine Verzögerung drin. Und so sah es drin aus in der Wohnung. Und da wir eine Schreiner AG hatten, im Prinzip haben, aber hatten, sage ich mal, haben dann die Kinder zum Beispiel Möbel gemacht für diese Familien und wir haben dann auch mit Maurer noch ein bisschen mitgeholfen, ein Fenster reingemacht, ein bisschen verputzt und das sah dann schon besser aus. Aber unser Ziel ist einfach auch, dass die Kinder lernen, wir sind nicht nur praktisch die Empfänger von dem, was zu uns kommt, sondern wir haben auch die Aufgabe, anderen zu helfen, auch unseren Nächsten zu lieben. Ne? Ja, das war was anderes, auch so ähnlich, ein anderes Haus haben auch die Kinder mitgenommen. Ja gut, und die Neuigkeiten, leider wahrscheinlich alle schon zum Abwinken satt mit dieser Corona-Geschichte. Corona hat Brasilien ja sehr hart getroffen, ich denke, Sie haben das mitbekommen. Wie gesagt, ein bisschen mehr als die doppelte Einwohnerzahl, aber wir hatten die sechsfache Zahl an Todesfällen. Und leider ist auch unter anderem beide Eltern meiner Frau sind an Corona verstorben. Und wir mussten dann auch in den Fernunterricht gehen. Es ging vielleicht ein bisschen besser, als wir gedacht haben, aber im Prinzip ging es doch mehr schlecht als recht. Und leider haben wir in dieser Zeit einfach auch ziemlich wenig Kontakt mit den Kindern gehabt. Wir hatten, glaube ich, ja, die Kinder waren viel mehr sich selber überlassen und manche sind dann einfach auch vom Lernen abgekommen. Wir hatten, glaube ich, 3 Teenager-Schwangerschaften in der Zeit jetzt, was natürlich normalerweise nicht so vorkam, leider. Und seit Beginn der Pandemie haben wir dann angefangen, auch Lebensmittel zu verteilen, da die Kinder nicht mehr beim Essen da waren. Und das waren dann ungefähr 50 Tonnen bisher. Ja, hier beim Packen dieser Lebensmittelpakete. Und beim Verteilen. Ja, auch noch, was jetzt an Neuem passiert ist, vielleicht für die, die unser Projekt schon kennen, das sind, glaube ich, nicht allzu viel. Eine deutsche Firma hat uns noch eine Solaranlage gespendet, dass wir da ein bisschen günstiger auch sind mit unserem Energiebedarf. Das sind jetzt also die News. Dann hat das deutsche Konsulat aus Recife hat uns Nähmaschinen gespendet, dass wir Nähkurse geben können. Und der deutsche Konsul kam dann auch persönlich vorbei, um diese Nähmaschinen zu übergeben. Ein weiterer Punkt, der auch uns sehr gefreut hat, dass wir ein paar zweckbestimmte Spenden bekommen haben. Denn es ist so, auf unserem Gelände, obwohl wir diesen Garten haben, ist es mit Sportmöglichkeiten sehr eingeschränkt. Und da wir eine Stadt sind, die am Meer liegt und wo auch immer wieder am Strand Ertrinkungsunfälle passieren, haben wir gesagt, die Kinder sollten eigentlich schwimmen können und viele können es eben nicht. Und da haben wir dann auch durch spezifische Spenden war es uns dann möglich, ein Schwimmbad jetzt zu erstellen. Mit 10 Meter auf 4 Meter ungefähr. Jetzt müsste ich überspringen das gerade mal kurz. Hier Schwimmunterricht. Und erst im Oktober 2021 konnten wir dann den Präsenzunterricht wieder aufnehmen. Und wir haben es dann so gemacht, nur für die Kleineren bisher. Und wir haben die Klassen eben aufgeteilt, was bisher Ganztagesunterricht war. Das wird jetzt eben, oder wurde dann die Klasse aufgeteilt. Die Hälfte kam morgens, die Hälfte kam nachmittags. Ja, wir freuen uns natürlich, dass inzwischen auch schon Kinder einen Abschluss gemacht haben und eigentlich fast alle sind auf einem guten Weg, da sind wir froh drüber. Das ist hier zum Beispiel Felipe, einmal als er noch klein war und jetzt ist er schon fertig. Der studiert inzwischen Mathematik an einer kostenlosen öffentlichen Universität, die gut ist. Und halbtags arbeitet er in einer Apotheke, um Geld zu verdienen. Und außerdem ist er auch im Lobpreis in der Gemeinde aktiv. Also das freut uns sehr. Wir können auch andere Fälle erzählen. Das Mädchen vorher, das mal hier auf diesem Bild auftaucht, das freut uns auch. Die hilft schon ein bisschen bei uns mit. Und sie möchte gerne mal Missionarin werden. Sie studiert Portugiesisch und Englisch, glaube ich. Gut, jetzt komme ich zu den letzten Bildern. Einfach nochmal ein Gruß von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie sich näher informieren wollen, wir haben eine Homepage, oder besser gesagt, es gibt in Deutschland einen Förderverein, der nennt sich Förderverein Stückchen Himmel und er hat diese Homepage www.stückchenhimmel.org und meine Frau postet auch ab und zu mal was auf Facebook und Instagram. So, jetzt komme ich dann zum Ende von dem ersten Teil. Ich hoffe, Sie halten es noch aus. Ich möchte gern noch auf Portugiesisch was singen. Nehmen wir da auch mal das Black drum. Das Lied kennen Sie vielleicht, also vor allem die mehr aus meiner Generation sind. Auf Deutsch hieß es oder heißt es nämlich, ich bin bei euch jeden Tag. Aber so auf Portugiesisch klingt es irgendwie noch ein bisschen runder, finde ich, als auf Deutsch. Ich singe es dann und wenn ihr sie Lust habt mitzusingen, nur zu. Das ist der Refrain übrigens oben, so wie man schreibt und unten so ungefähr, wie es ausgesprochen wird. Gell? Não por acaso estou aqui, Deus foi quem me fez. Não por acaso estou aqui, Deus foi quem me fez. Contigo sempre hei de estar, contigo sempre hei de estar, contigo sempre hei de estar, diz meu Jesus. Contigo sempre hei de estar, contigo sempre hei de estar, contigo sempre hei de estar, diz meu Jesus. Desde que ele me achou, só não mais estou. Desde que ele me achou, só não mais estou. Contigo sempre hei de estar, contigo sempre hei de estar, contigo sempre hei de estar, diz meu Jesus. Contigo sempre hei de estar, contigo sempre hei de estar, contigo sempre hei de estar, diz meu Jesus. Vamos mal zusammen probieren. Contigo sempre hei de estar, contigo sempre hei de estar, contigo sempre hei de estar, diz meu Jesus. Contigo sempre hei de estar, contigo sempre hei de estar, contigo sempre hei de estar, diz meu Jesus. So. Alles klar. So, Petra hat mir gesagt, dass ihr eine Predigtreihe habt, wie im Himmel, so auf Erden. Und da passt natürlich das Thema dann Stückchen Himmel Himmelreich, Reich Gottes, diese ganze Sache gut dazu. Ich darf euch verraten, viele Menschen und auch Christen sind eigentlich ganz begeistert, wenn sie diesen Namen Stückchen Himmel hören. Denn der Name war eigentlich eine Idee von meiner Frau und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, zunächst, ja, kann man das eigentlich so sagen? Aber wenn wir angucken, was Jesus gebracht hat, er hat nämlich ein Stück weit den Himmel wirklich auf die Erde gebracht und wo er auch durch uns wirken kann, entsteht auch schon ein Stückchen Himmel. Wo Jesus Herr und König ist, da ist tatsächlich das Himmelreich. Als Predigtext möchte ich gern unseren Brauchvers vorlesen, unseren Hochzeitsvers aus Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das andere alles zufallen. Zunächst Gottes Reich, was ist das überhaupt? Interessant ist, dass es im Alten Testament eigentlich noch gar kein Thema ist. Es war Jesus, der angefangen hat, den Begriff Reich Gottes zu verwenden und darüber zu reden. Mit ihm begann das Himmelreich auch auf Erden. Und bei Jesus ist es ja ein ganz zentrales Thema. Und Jesus beschreibt dieses Reich Gottes in vielen Rätseln und in vielen Gleichnissen, ne, die nicht immer so einfach zu verstehen sind. Aber wir können sehen, dass sich das Himmelreich auf das Diesseits und auf das Jenseits bezieht. Auf das Jetzt und auf das Zukünftige. Dort, wo Gott König ist, wo sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden, da fängt Gottes Reich in dieser Welt schon an. Und wir sind berufen, auch es auszubreiten, auch auf der ganzen Welt, dass die Kirche jetzt nicht eine bestimmte Konfession oder Denomination, aber dass die Kirche Jesu auf der ganzen Gemeinde wächst. Wir sind berufen, es auszubreiten. Jesus hat uns gerufen, dass wir alle Völker zu seinen Jüngern machen sollen und bis dann sein Reich in Zukunft wirklich vollkommen etabliert wird bei seiner Wiederkunft. Die gute Nachricht übersetzt den Begriff Reich Gottes ja oft mit dem Begriff, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet. Auf Griechisch heißt es Wort Reich Gottes Basileia tu Theou. Das heißt so ungefähr die königliche Gottes. Ne? Also vielleicht kann man da sogar ein bisschen an dieses Bild von der Ehe denken, ne? Also wie eine Frau, die königliche Gottes, ne? Die Gottesherrschaft. Zukünftig sehen wir, dass das Reich Gottes ist, zum Beispiel in Lukas 13, 28, wo Jesus sagte, wenn ihr sehen werdet, Abraham, Isaac und Jakob im Reich Gottes euch aber hinausgestoßen, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Das ist eigentlich ganz klar. Zukünftig, gegenwärtig. Zum Beispiel, als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete Jesus ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wie sieht es aus, wenn der Himmel auf die Erde kommt? Wir Christen bekennen, dass in Jesus Gott selbst auf die Erde kam. Der Himmel kommt zur Erde. Und in Jesus sehen wir, wie Gott ist. Paulus drückt es so aus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also wenn wir manchmal denken, wie ist Gott? Wir sehen es in Jesus. So sehen wir seinen Charakter. Wie erschien Gott in der Welt? Als gnadenloser, beängstigender Diktator. Wie war Jesus? Wie hat er gelebt? Was fällt euch ein? Ich möchte einfach mal ein bisschen von euch Feedback. Wie hat Jesus gelebt? Wie war sein Charakter? Was fällt euch da ein dazu? Könnt gern was sagen.
Liebevoll.
Liebevoll. Mhm.
Freundlich.
Aufmerksam. Aufmerksam, genau. Barmherzig. Mhm. Ja, genau. Wahrhaftig. Noch eine Idee? Konsequent, ja. Auch. Also auf jeden Fall, als Gott in diese Welt kam, kam er eben nicht als Diktator, sondern als kleines Baby, ne? Also völlig nicht beängstigend, sagen wir mal so. Und er kam eben auch nicht in eine Palastwiege, sondern er, der sich alleinig raussuchen konnte, wo er geboren werden würde, kam praktisch im Futtertrog oder wurde in Futtertrog gelegt. Also Gott zeigt einmal Verständnis für die Not, die in der Welt herrscht, für unsere Not. Und er zeigt auch eine ganz große Demut. Das finde ich ganz toll, auch an Gott, sage ich mal so. Ich denke, Muslime können sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass ein Gott so sich so klein macht, so demütig ist. Und Jesus hat eigentlich wirklich die Liebe auch bis zur letzten Konsequenz gelebt. Ich finde Jesus sehr herausfordernd und sehr wunderbar und so anders. Also ich bin schon sehr lange Christ, meine Eltern auch, Gott sei Dank. Aber wenn ich die Evangelien lese, ist es immer wieder so herausfordernd, weil Jesus einfach in keine Schublade passt und immer wieder anders ist. So revolutionär anders, auch wie er gelebt hat, das ist wirklich absurd. Normalerweise kennen wir das, dass, was weiß ich, die Sektenführer oder sonst was, die häufen dann vielleicht irgendwie ihre Rolls-Royces an oder sonst was. Aber Jesus hat wirklich diesen total selbstlosen Lebensstil gehabt. Und Jesus ruft uns auf, folge mir nach. Und ich möchte euch einfach ermutigen, auch wenn es sehr herausfordernd ist, die Evangelien einfach mal im Stück zu lesen. Das sind 89 Kapitel. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Kapitel pro Tag liest, dann kann man es in 3 Monaten durchlesen. Und es geht natürlich erstmal mit dem Geschlechtsregister los, das ist ein bisschen zäh, aber dann geht's weiter. Aber wie gesagt, es ist wirklich sehr herausfordernd. Also es ist nicht so, dass Jesus easy wäre oder so. Er ist wirklich vollkommene Liebe, aber er hat auch wirklich vieles gesagt, wo fast unverdaulich ist, sage ich mal so. Und es geht mir bis heute so. Aber als Jesus kam, da hat er einfach gesehen, die Not in der Welt, hat sich dem selber ausgesetzt. In diesem Film, den ich in meiner Schulzeit über die Favelas gesehen habe, da hat eine Frau aus den Favelas gefragt, ob Gott weiß, dass es Favelas gibt und dass die Menschen hier Hunger leiden. Und in Jesus sehen wir das, dass sich Jesus gerade denen zugewandt hat, die leiden, den Armen, den Kranken. Gott sieht das Elend. Und was steckt alles in diesen Heilungen von Jesus? Ne? Die Zuwendung zum Einzelnen, dass Jesus dem Einzelnen wirklich Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und wenn wir jetzt das Evangelien lesen, dann müssen wir uns auch vorstellen, das war das, was Gott den Menschen mitteilen wollte, als er auf der Erde war. Ne? Wie gesagt, einerseits erschreckend, ich finde, Jesus hat viele schöne Sachen gesagt, aber er hat auch Gericht gepredigt und doch auch ganz viel Gnade gelebt. Und diese ganze Spannung kommt einfach auch am Kreuz zusammen. Die Härte des Gerichts und auch die unendliche Liebe Gottes, der nicht will, dass wir verloren gehen. Gott, der alles tut, dass wir einst bei ihm sein dürfen und bei ihm leben dürfen, mit ihm leben dürfen. Gott will uns vergeben, das muss ich mir manchmal auch immer wieder sagen, weil manchmal, ja, mache ich auch nicht immer alles so richtig. Gott will uns vergeben. Gott will uns retten. Natürlich will er uns verändern, aber Gott will uns retten. Gott will uns das ewige Leben schenken. Gott will uns bei ihm haben. Mir ist irgendwie ein Werbespruch von Urzeiten da mal eingefallen, weiß nicht, ob es den noch gibt. Da hieß es so ungefähr Oil of Olas oder so. Natürliche Schönheit kommt von innen. Aber die innere Schönheit, die kommt nicht von natürlich, die kommt durch den Heiligen Geist, die kommt von übernatürlich. Wir müssen Gott einfach in uns wirken lassen. Und an Jesus sehen wir einfach auch diese Schönheit, diese innere Schönheit, die ein Mensch einfach leben kann, wenn er Liebe lebt. Wir sehen die Schönheit des Reiches Gottes, ne? Ein Reich, in dem wir in Freundschaft mit Gott leben dürfen. Ein Reich, in dem wir in Freundschaft miteinander leben können. Ein Reich, in dem wir gnädig miteinander umgehen. Ein Reich, in dem die Armen und Leidenden gesehen sind. Ein Reich, in dem nicht der Egoismus das Verhalten steuert, sondern die Sanftmut und die Barmherzigkeit. Da helfen Leute, Menschen auf der Straße in Kalkutta. Da werden Menschen auf wunderbare Weise geheilt. Da schenken vielleicht Menschen in Ostfildern einer Flüchtlingsfamilie Freundschaft. Dann gehen Menschen los, um in anderen fernen Ländern von Jesus zu erzählen. Da begegnen sich Juden und Araber als christliche Brüder in Israel. Da wird das Brot gebrochen, da wird geteilt. Dort arbeiten Menschen auf Schiffen, um Menschen in Afrika ärztliche Hilfe zu bringen. Da helfen Menschen auf den Philippinen kleinen Kindern. Da stehen Menschen in Bietigheim sterbenden Menschen bei. Da lernen Menschen Jesus kennen und werden froh und frei. Was hat das mit mir zu tun? Wie kann ich ein Stückchen Himmel leben? Trachte zuerst nach Gottes Reich, war der Vers. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das andere alles zufallen. Was will ich mit meinem Leben? Gott hat mich erfunden. Gott will was mit meinem Leben, das glaube ich. Was will er mit meinem Leben? Also die beiden Eckpfeiler sicherlich im Reich Gottes ist das, was Jesus gesagt hat. Als er gesagt hat, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot, das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Zunächst mal ein bisschen über die Nächstenliebe. Wenn ich durch diese Welt gehe und die Menschen sehe in ihrer Not, Menschen, die Gott unwahrscheinlich liebt, für die Jesus gestorben ist. Was kann ich da tun? Wo schlägt da mein Herz? Wo schlägt Gottes Herz? Es gibt ja dieses Lied, ich glaube Hosanna, Break my heart for what breaks yours. Also brich mein Herz, Herr, über das, was dein Herz bricht. Dass ich mir verstehe, wo leide ich unter der Not der Welt? Wo sind meine Gaben? Wo berührt mich Gott? Wie ist mein Lebenskonzept? Trachte zuerst nach Gottes Reich. Trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das andere alle zufallen. Wir sind gewohnt, dass wir uns um das andere zuerst sorgen und das geht mir auch sehr häufig so. Aber Gott bietet uns einen Tausch an. Er lädt uns ein, ich Gott sorge mich um deine Sachen, ich sorge mich um deine Sorgen und ich möchte, dass du dich um meine Sorgen sorgst. Ich möchte, dass du dich um mein Reich kümmerst. Gott kümmert sich schon um unsere Dinge, damit wir uns um die Seinen kümmern können. Ich verstehe das so, Gottes Sache soll in meinem Leben eigentlich an erster Stelle stehen. Ein ganz anderer Lebensstil als das, was die Menschen um uns herum leben. Dass wir Gottes Träume träumen. Aber das sind halt auch unsere Träume über ein schönes, komfortables Leben. Vielleicht denken wir an Sitz und so weiter. Aber wenn wir viele Stars ansehen, die so bewundert werden, merken wir, dass die innere Leere in einem Menschen nicht mit Besitz oder Erfolg zu füllen ist. Wir erinnern uns vielleicht an das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Vielleicht erinnern wir uns an Jesu Worte von der Selbstverleugnung. Wir erinnern uns daran, dass Jesus sagte, dass der, der sein Leben um Jesu Willen verliert, in Wirklichkeit das wahre Leben hat. Und darin werden wir Sinn für unser Leben entdecken. Das muss man natürlich immer das auch in den Zusammenhang setzen. Ich denke, das Schöne ist, dass wir mit Gott zusammenleben dürfen, auch ohne das, was wir jetzt alles geleistet haben. Ne? Wir sind erlöst durch Gnade, nicht durch Werke. Und trotzdem, auch wie es Bonhoeffer zum Beispiel in der Nachfolge, dem Buch Nachfolge, ganz klar gemacht hat, er ist der Herr und wir haben zu gehorchen. So ungefähr. Punkt. Also ohne Diskussion. Jesus sagt ja auch mal, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Aber da spielt auch wieder die Liebe rein. In Johannes 14, 15 sagt Jesus, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Vielleicht, wenn jemand verliebt ist, dann versucht er dem anderen zu gefallen. Versucht, die Sachen zu vermeiden, die der andere nicht mag. Versucht vielleicht, ihm eine Freude zu machen, irgendwas zu kaufen, ein Geschenk oder so. Und ich denke, so sollte unser Leben auch sein, dass wir Jesus wirklich von ganzem Herzen lieben. Paulus sagt, ich kann, dass ich mein ganzes Habe den Armen geben, ich kann mich als Märtyrer verbrennen lassen, wenn ich keine Liebe habe, taugt es nichts. Ich muss nichts nütze. Wie kann ich dieses Stückchen Himmel in meinem Leben verwirklichen, in Wort und Tat? Es gehört auch das Wort dazu. Gott sagt in der Bibel, dass in keinem anderen das Heil ist und in keinem anderen Namen unter dem Himmel den Menschen gegeben ist, durch den wir selig werden sollten. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wenn das wahr ist, und ich glaube das, dann stehen Menschen um uns rum in akuter Gefahr, in die ewige Finsternis zu gehen. Es ist auch eine Art der Nächstenliebe, ihnen von Jesus und Gottes Liebe zu erzählen. Und ich wünsche uns da allen Kreativität, Mut, Weisheit und Liebe, diese Erlösung von Jesus weiterzusagen. Ich selber empfinde es auch in Deutschland teilweise als schwieriger als in Brasilien, muss ich ehrlich sagen. In Deutschland ist in der Gesellschaft schon lange eigentlich, wird man falsch schief angeguckt und man bekommt gleich ein negatives Feedback, was es uns sehr schwer macht. Ich habe immer wieder in Deutschland auch gehört, dass die Frage ist, wie kann ich mein Christsein unverkrampft leben? Und ich denke, vielleicht hängt das auch ein bisschen mit Deutschland zusammen. Ich denke einfach, diese ganze Gesellschaft, die immer gottesferner vielleicht wird und wo die Christen immer mehr an den Rand gedrängt werden, macht es uns schwerer. Aber wir brauchen da einfach auch den Mut von Gott, den auch Deutschland braucht. Jesus. Da ist manchmal auch die Frage, wie kann ich den Heiligen Geist wirken lassen? Manchmal denke ich, ich muss was machen, aber ich denke, oft ist es so, dass der Heilige Geist durch uns wirken will und ich bremse ihn oder ich will es nicht machen, weil ich mich schäme oder weil ich Angst habe oder sonst irgendwas. Und da müssen wir vielleicht auch einfach Gott um die Hilfe bitten, dass sein Heiliger Geist uns selbst, unser Ich überwindet. Gott möchte, dass wir den Menschen um uns herum ein bisschen Touch of Heaven geben, ein Stückchen Himmel. Und zum letzten Punkt noch die Liebe zu Gott. Lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, sagt Johannes im 1. Johannesbrief 4. Dass wir verstehen, dass wir wirklich von Gott geliebt sind. Wie wunderbar ist das? Wie unglaublich ist das? Ne? Der große Gott mag mich, liebt mich. Wirklich fast unfassbar. Und wir sehen im Doppelgebot der Liebe, wo Gott sagt, dass wir ihn lieben sollen über alles. Ne? Sehen wir, dass Gott von uns geliebt sein will. Das ist eigentlich typisch für jemand, der liebt. Ne? Also wenn ich jemand liebe, dann möchte ich gern auch geliebt sein von jemand. Und Gott ist auch so. Das zeigt uns, dass Gott uns liebt, ne? Dass er von uns geliebt sein will. Es ist so schön, dass wir immer mit Jesus sein können, mit ihm, der die vollkommene Liebe ist. Lieben wir ihn auch? Ist er es wert, unser ganzes Leben einzusetzen? Ist er es wert? Natürlich, wenn Gott alles für uns eingesetzt hat bis zum Tod, er ist es wert. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch eine Liebeserklärung vorstellen, aber was wäre das größte Zeichen der Liebe, die jemand geben kann? Die größte Liebe ist die, dass man sein Leben gibt für seine Freunde, ne? Wie es Jesus gesagt hat. Eine größere Liebe können wir nicht erleben als die von Jesus. Wahrscheinlich besser als im Lotto zu gewinnen, sage ich mal. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, so wird euch das andere alles zufallen. Ich denke, jeder ist anders und Gott hat jeden anders von uns gemacht. Und deshalb denke ich, ist auch die Aufgabe von jedem von uns, wie er diese Liebesbeziehung zu Jesus gestalten kann, jeden Tag. Es muss nicht immer alles in der gleichen Bahnen ablaufen. Wir können da auch kreativ sein. Aber lasst uns einfach jeden Tag unseres Lebens als Liebeserklärung an Jesus leben, bis wir einst im ewigen Himmelreich dann ankommen und ihn von Angesicht zu Angesicht schauen dürfen. Amen.
Bleib mal vorne.